Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 11. April 2025. Große Schadenfreude über Donald Trump, den amerikanischen Präsidenten und Zollpolitiker, der sich unter dem Druck der Märkte und auch unter der Entrüstungswelle seiner Weggefährten und vieler Unternehmer, auch der amerikanischen Mittelklasse, die da um ihre Ersparnisse fürchtete an den Börsen, der sich jetzt da zurückrudernd besonnen hat, diese erste Zolloffensive für einmal auf Eis zu legen. Jetzt kommen natürlich alle Trump-Gegner, die es immer schon gewusst haben, dass er das Allerletzte ist, und schwelgen da in einer Selbstherrlichkeit und Überheblichkeit, die gefährlich ist, meine Damen und Herren. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind im Moment für mich eine ganz große Hoffnung in der Welt. Und auch dieser amerikanische Präsident, der ein unkonventioneller Präsident ist, selbstverständlich, der aber ein Präsident ist, und das ist wichtig, der aus der Wirtschaft kommt. Er ist eben kein Etatist, er ist keine Kreatur des tiefen Staats. Das ist kein Apparatschik, der in einem Bundesordner auf die Welt gekommen ist, sondern es ist ein Politiker, der weiß, wie man Geld verdienen muss, der aus den Märkten kommt, ein Quereinsteiger. Und ich warne einfach davor, jetzt diese Brandmauer der Selbstgerechtigkeit hier hochzuziehen, um diesen Trump in Bausch und Bogen zu verdammen. Und dass das die Bürgerlichen, die Konservativen, gerade auch in Deutschland machen, das ist besonders gefährlich, denn sie haben noch nicht gemerkt, dass Trump ihr eigentlicher Verbündeter ist. Denn in Deutschland, das sehen wir jetzt auch an diesem Koalitionsvertrag, über den ich den Stab noch nicht brechen möchte. Wir sind immer ergebnisoffen unterwegs und man darf diese Dokumente auch nicht überschätzen. Am Ende des Tages ist entscheidend, was da auf den Boden gebracht wird in der Praxis. Wir geben auch dieser Regierung jeden Kredit und jede Chance, auch wenn da viele Einwände und das Zweifel bereits im Raum stehen, dunkle Wolken sozusagen, die man nicht einfach so wegwischen kann. Aber egal, im Zweifel jetzt auch mal für diese Regierung lassen wir uns von der Wirklichkeit allenfalls auch positiv überraschen. Aber gerade wenn man sieht, dass eben die Bürgerlichen aufgrund der sehr eigenwilligen Verhandlungstaktik der Selbstauslieferung des Friedrich Merz an den Kollegen Klingbeil, dass das eben nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt, dass eben die Bürgerlichen hier schon etwas in Geiselhaft der Linken sind, wäre es umso wichtiger, dass man diese Welle aus den Vereinigten Staaten aufgreift. Und Donald Trump, das ist zweitens zu unterstreichen, ist für mich ganz klar ein Freiheitskämpfer. Und auch wenn er jetzt seine Maßnahmen zum Teil zurückgenommen hat, zum Teil revidiert hat, dann ist seine Diagnose richtig. Er hat zu Recht erkannt, und wenn man sich die Mühe nimmt, diese Dokumente zu lesen, dann wird das auch bestätigt. Er sagt, der Freihandel ist nicht mehr frei. Wir haben einen völlig manipulierten, überkrusteten, mit Handelsbarrieren abgesperrten und vernagelten, verkrusteten, verkarsteten Freihandel. Das ist kein faires System mehr. Und zwar allem voran mit China, das eben durch Subventionierungspolitik, aber auch nicht nur durch Subventionierungspolitik, aber durchaus durch Subventionierungspolitik, durch staatliche Eingriffe den Welthandel verfälscht, unfaire Bedingungen schafft. Das gilt aber auch für die Europäische Union. Und das aufzuknacken mit der Brechstange der Zölle, das ist nicht falsch. Nun, das mögen Experten beurteilen, ob die Art und Weise der Anwendung, die Dosis zu hart war, aber Trump ist ein Politiker, und das gilt es eben zweitens positiv zu vermerken, der ein Pragmatiker ist, der eben kein sturer Ideologe ist, der etwas durchzieht, bis alles in Trümmern liegt, und dann schleicht er ab in die wohlverdiente Pension nach 16 Jahren Amtszeit und gibt dann aus dem Off noch ein paar gut gemeinte Kommentare. Das ist er eben nicht. Er hat korrigiert und er hat einigermaßen, soweit ich das beurteilen kann, ehrlich gesagt, ja, das hat sich etwas anders ausgewirkt, als wir das gedacht hätten, und deshalb gebe ich hier Gegensteuer. Das ist eben Pragmatismus, meine Damen und Herren, und das ist man sich gar nicht mehr gewohnt, und mir missfällt einfach diese wohlfeile, selbstgefällige Überheblichkeit, da vor allem auch im Medienmainstream, im Politikmainstream, ohne jegliche Demut, so als ob die bei uns tonangebenden Politiker nun diesen strahlenden Leistungsausweis hingelegt hätten, der sie berechtigen würde, hier sich aufs hohe Ross zu setzen. Also bitte mehr Demut und hier auch etwas Offenheit in der Beurteilung. Unsere Aufgabe, das ist meine Sicht, auch die Aufgabe der Medien, vor allem auch der Bürgerlichen, würde darin bestehen, sich von Trump inspirieren zu lassen, die positiven Impulse zu übernehmen und für die Fehler, die er macht, ihm Danke zu sagen. Denn wenigstens handelt jetzt mal ein Politiker. Und es kann ja auch in den USA so nicht einfach weitergehen. Offene Grenzen, immer mehr Schulden, dann diese grüne Verelendungspolitik, dieser grüne Marxismus, der aber tief, tief rot ist, diese Planwirtschaft ohne Plan, dann eben eine Politik des Ausverkaufs der eigenen industriellen Basis, das ist kein nachhaltiges, das ist kein Zukunftsprogramm. Und die Amerikaner merken ja, dass ihnen die Fälle davonschwimmen, dass sie verloren haben, dass sie nicht mehr so stark dastehen wie in der Vergangenheit. Und sie wehren sich gegen diesen Niedergang. Und dass sie sich wehren, dass sie etwas machen, dass der amerikanische Wähler hier auch einen amerikanischen Präsidenten zurückgebracht hat, auf den man keinen Pfifferling mehr gewettet hatte, das gilt es zunächst einmal ernst zu nehmen und auch ja zu respektieren. Und davon sehe ich sehr wenig, aber ich sehe bei denen, die sich in der Vergangenheit bei sehr vielen Themen, eigentlich bei allen, fundamental geirrt haben, da sehe ich einfach nur diese selbstgerechte, dröhnende, satte, sesselfüllende Arroganz. Und das ist kein Zukunftsprogramm, meine Damen und Herren. Überheblichkeit ist immer schon ein schlechter Ratgeber gewesen. Manchmal fragt man sich, woher nehmen die eigentlich diese Überheblichkeit? Fast schon wieder bewundernswert, das Selbstvertrauen eben angesichts der sehr mäßigen Leistungsausweise, die man da in der Vergangenheit gesehen hat. Das ist gewissermaßen meine Vorbemerkung, eine kleine Präambel zu dieser Sendung, weil ich merke einfach, dass die Schlagzeilen in Deutschland hier tiefenmariniert sind mit dieser Einstellung, die ich hier eben etwas kritisch in den Blick gerückt habe. Dann gibt zu reden das Koalitionsprogramm. Wir maßen uns jetzt nicht an, hier in die Zukunft blicken zu können. Ich habe in der Schweizer Sendung gesagt, Schweizer, wenn ihr euch interessiert für Politik, lest dieses Koalitionsprogramm, diesen Staatsvertrag. Das zeigt einfach die fürchterliche, bürokratische, Aldous Huxley-artige, Orwellsche Welt der europäischen Politik. Ich meine, wie da diese beiden Parteien, diese große oder einstmals große Koalition, die sehr klein, die sehr gerupft daherkommt heute, wie die sich da auch anmaßen, in Bereiche hineinregieren und hineinregulieren zu können. Da werden also hochdetailliert auch Maßnahmen dargestellt, die meines Erachtens gar keine Staatsaufgaben sind. Und das Ganze kommt auch ziemlich widersprüchlich daher. Zum einen möchte man entlasten, möchte man den Staat verkleinern. Zum anderen werden aber neue Behörden eingeführt, wird mehr Personal angestellt, werden für die behördlichen Tätigkeiten neue Kontrollinstanzen installiert, alles gemäß diesen Absichtserklärungen. Das kommt einem am Ende etwas kafkaesk vor, was da dargelegt wird. Und für mich als Schweizer und als liberal-konservativ verstößt natürlich auf, dass ich hier auf sehr vielen Seiten lese, der Staat müsse das machen, müsse das machen, müsse das machen und das machen. Nein, der Staat müsste in Deutschland weniger machen. Und das Zauberwort, das Gaunerwort, das ist natürlich fördern. Fördern ist hineinregieren, ist einmischen. Und die Förderung wird an den Punkt getrieben, dass in diesem Koalitionsvertrag auch bereits die Forderung erhoben wird, man müsse dann auch Kontrollorgane, Kontrollförderer, Förderkontrollen installieren, um eben die Förderungen zu kontrollieren, weil sie sonst vielleicht aus dem Ruder laufen. Da haben die Autoren dieses Koalitionsvertrags gemerkt, dass ihnen möglicherweise ihr Förderfuhrrohr da allenfalls davon galoppiert. Also Sie sehen, das ist nicht ein bürgerliches Programm, das da vorgelegt wird. Natürlich gibt es viele auch zustimmungsfähige Absichtserklärungen. Man möchte in der Migration entschlossen handeln, man möchte da die Zuwanderungszahlen runterbringen, gleichzeitig das Humanitäre pflegen, man möchte die Wirtschaft entfesseln, man möchte die Steuerzahler entlasten. Da spüren Sie die Handschrift der Bürgerlichen. Aber wenn ich auch etwas in die Presselandschaft schaue, dann ist die Begeisterung, die hält sich also in Grenzen. Und eben über allem schwebt natürlich diese Verhandlungsstrategie des Friedrich Merz. Er kann sich's überhaupt nicht leisten, dass diese Koalition auseinanderbricht. Dann hat er es nämlich nicht geschafft, das zu machen, was er sich in seinen Träumen immer gewünscht hat, nämlich Kanzler zu werden, das durchzuziehen. Dann ist er auf der gleichen gescheiterten Schiene wie sein Vorgänger Olaf Scholz. Aber eben auf der anderen Seite hat er sich mit der Brandmauer jeden Verhandlungsspielraum geraubt. Und das bringt ihn natürlich eine ganz schwierige Situation. Persönlich bin ich kein Fan auch des CSU-Chefs Markus Söder. Ich weiß, das ist jetzt eine nicht zwingend 100% journalistische Aussage. Es ist eher ein Bauchgefühl. Mir ist diese Beweglichkeit, dieses Talent zur Maskerade, nehmen Sie es mir nicht übel, das kommt mir etwas unheimlich vor. Mir sind Politiker lieber, die sich nicht verkleiden, die keine Virtuosen des Schauspielens sind, denen man auch nicht unbedingt einen Oscar einmal verleihen möchte. Aber den Markus Söder, den kann man sich auch sehr gut vorstellen an einer Bambi-Verleihung oder irgendeinem einem Filmfestival, wo er eben einen Darstellungspreis für den besten Politverkörperer entgegennehmen könnte. Aber wo ist denn da eigentlich die geradlinige bürgerliche Politik? Wo ist die klare Produktedeklaration? Aber kurzum, alles zusammengenommen, aus Schweizer Sicht, so ein Dokument ist also schon sehr abschreckend und ich glaube auch für viele freiheitsliebende Deutsche, ich will da niemandem zu nahe treten, könnte das ein Anlass sein, vielleicht sich zu überlegen, ob man nicht in einem anderen Land sein Glück versuchen sollte. Aber noch einmal, das muss man immer wieder in den Raum stellen, im Zweifel für die Handelnden geben wir denen, die jetzt an der Macht sind, eine Chance. Ich will da überhaupt nicht den Ereignissen vorgreifen. Vielleicht kommt dann ja auch alles viel, viel besser heraus, als man gedacht hat. Trump, neue Eskalation im Handelskrieg. Ja, China, das habe ich Ihnen auch gesagt, China ist das eigentliche Ziel dieser Zollpolitik. Mit den Chinesen haben die Amerikaner ein echtes Duell und sie haben auch da einen Punkt zumindest, wenn es darum geht, dass eben China diese Welthandelsregeln unterboten hat. Die Europäische Union macht das aus. Eine Nebenwirkung macht das auch. Die Nebenwirkung der Zollpolitik ist übrigens ein Absturz gewesen, jetzt auch des Rohölpreises, was die Russen dann wieder in Schwierigkeiten bringt. Dann lese ich einen Artikel in den deutschen Zeitungen, die seltsame Sehnsucht der Deutschen nach Russland. Da beschäftigt sich ein Autor kritisch jetzt vor allem auch mit Politikern wie dem Gerhard Schröder und anderen. Ja, woher kommt jetzt diese merkwürdige Sehnsucht nach Russland? Man versucht das hier zu psychologisieren. Ich möchte eine etwas andere Erklärung hier kurz anbieten. Das ist nämlich die Frage nach den Interessen. Warum haben die Deutschen so lange und so gut mit den Russen zusammengearbeitet? Ja, weil es eben im wechselseitigen Interesse war. Über weite Strecken einer gemeinsamen Geschichte. Man redet von 800-jährigen guten Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, natürlich unterbrochen im Zweiten Weltkrieg und tief überschattet durch die Ereignisse in dieser ohnehin sehr, sehr finsteren Zeit. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, und das bestätigen ja auch Eindrücke jetzt der Leute, der Ostdeutschen, übrigens interessant, in diesem Koalitionsvertrag ist immer von den Menschen in Ostdeutschland die Rede. Die Menschen in Ostdeutschland, was ist denn das für ein Sprachgebrauch? Man müsste doch von Deutschen sprechen. Die Menschen in Ostdeutschland, das klingt ja fast so, wie wenn man sozusagen auf ein fremdes Land blickt oder in einen Zoo, wo da eine merkwürdige Spezies herumwandert, die Menschen in Ostdeutschland, also ich rede hier von den Ostdeutschen oder von den Deutschen, also die Deutschen, die im Osten des Landes leben, die haben ja interessanterweise nicht diesen metaphysischen Hass auf die Russen, obwohl sie ja unter der russischen Knute gelebt haben und leben mussten. Das wird dann im Westen gedeutet, als hätten die Leute da einen... die Ostdeutschen einen Autokratiefimmel, ein Demokratieproblem, aber es ist eben nicht so. Ich glaube, dass diese alten Verbundenheiten, diese guten Beziehungen sich eben auch unter dieser erschwerten Situation da des Kommunismus abgebildet haben. Kurzum, hier muss man doch nach den Interessen fragen und nicht nach den persönlichen Sympathien. Das ist eine Frage der persönlichen Sympathien. Bismarck selber hat gesagt, Staaten haben keine Freunde, sie haben Interessen. Und das ist der entscheidende Punkt hier. Und die Frage ist, ob nicht Deutschland auch heute sich bemühen sollte, wieder gute Beziehungen mit Russland zu haben, Frieden zu schließen mit Russland, weil es eben den Interessen des Landes entspricht. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da sehe ich jetzt auch noch nicht den Durchbruch in diesem Koalitionsvertrag, dass man die Kraft hätte, deutsche Interessen zu formulieren und deutsche Interessen hier auch als maßgebliches Ziel einem Koalitionsvertrag zugrunde zu legen. Aber ungeachtet all dessen, es ist sehr interessant, was da passiert, und ich melde mich für den Moment jetzt ab, werde aber mich dann wieder einschalten. Wir haben heute noch die Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit Leonhard Fischer und dann am Wochenende viele Angebote. Bleiben Sie dran. Die Weltwoche lässt sich inspirieren von der Wirklichkeit. Wir versuchen hier nicht einfach diese Brandmauern der Moral, diese Zugbrücken hochzuziehen, um uns da im Hochsitz unserer eigenen Selbstherrlichkeit wohlzufühlen. Nein, man muss sich mit diesen interessanten Vorgängen möglichst ergebnisoffen auseinandersetzen, im Zweifel für die Wirklichkeit. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank. Ihnen einen schönen Start in den Tag. Und schon bald folgt die nächste Sendung. Auch ich melde mich demnächst zurück. Und allen anderen, die jetzt ins Wochenende entschwinden, wünsche ich eine wundervolle Zeit. Am liebsten mit der Weltwoche. Und damit einen schönen Einstieg, allenfalls, wenn Sie schon können, in dieses Wochenende.